Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Sabine Lange. Bei mir im Studio sind gleich zwei Opernregisseure mit, wenn ich das so keck sagen darf, gewichtigen Nebenberufen. Der eine ist seit Jahrzehnten ein aufsehenerregender Maler, Bühnen- und Kostümbildner, Achim Freier. Und der andere ist seit 2015 Intendant der Staatsoper Hamburg, Georges Delnon. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Ihre Wege führen Sie gerade in Hamburg zusammen. Anfang September beginnt die neue Spielzeit in der Staatsoper und Sie proben längst für die erste Premiere am 16. September. Richard Wagners Parsifal wird das sein, in Regie und Bühnenbild von Ihnen, Herr Freier. Sie haben sich lange von Wagners Werken ferngehalten, haben noch Anfang der 1990er Jahre gesagt, Tristan und Isolde vielleicht, sonst bitte nichts. Inzwischen haben Sie mit großem Erfolg zweimal den gesamten Ring inszeniert, in Los Angeles und in Mannheim. Sie werden ab 2018 einen dritten Ring in Korea auf die Bühne bringen. Und Sie haben in Interviews vor Jahren auch schon gesagt, Sie hätten noch 20 weitere Ringe in sich. Wie kam es zu diesem Sinneswandel, zu dieser Annäherung an Richard Wagner?
Also erstmal ist es ein Gerücht. Mir reichen die Ringe, die ich gemacht habe. Der Wagner ist ja immer noch aufregend. Es gibt ja auch noch Tannhäuser und alle möglichen Werke, die ich nicht mal gehört habe bisher. Es ist eine Arbeit, sich diesem Werk zu nähern, weil für mich Wagner noch Romantik ist, wie wir alle heute auch noch. Wir leben in einem kapitalistischen System, da ist die Romantik geboren und wir haben uns noch nicht weiterentwickelt, obwohl wir ständig auf Wegen sind und auf sehr komplizierten und verirrenden und gefährlichen Pfaden. Der Wagner ist auch einer der modernsten Theaterdenker. Viele Kollegen finden die sprachliche Ebene von Wagner gestelzt und verschraubt und pathetisch. Und ich beschäftige mich mit jeder Silbe, mit jedem Wort bei diesen Werken. Und sie sind sinnvoll, durchweg. Da ist nicht ein Wort zu viel und nicht ein Satz zu oft wiederholt, sondern das ist eine Struktur, die könnte man vergleichen mit Brecht, eine Zeitlosigkeit, die auf unsere Gegenwart weist, aber die auf unsere aktuelle, heutige. Und wir müssen nicht mal Namen nennen dabei. Wir können mit dem Wagner uns verlassen, dass er genau in die Schmerzwunden trifft, die unsere Gesellschaft heute trägt. Zum Raum wird hier die Zeit, kommt ja in meinem wunderbaren Parsifal vor, den ich mir gewünscht habe, selbst Freier wünscht sich Parsifal, das ist ja ganz neu. Die Ringe, da wurde ich noch überredet, aber das habe ich selber gewollt.
Aber die Geschichte erzähle ich ein bisschen anders als der Achim. Ich habe ihn angerufen und bin nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern ich habe dir am Telefon gesagt, was ist mit Wagner, könntest du dir vorstellen, Wagner? Und dann ist er sofort rausgekommen und hat gesagt, ich arbeite gerade an Parsifal. Und dann habe ich gesagt, wow, super, das ist genau, darüber wollte ich mit dir reden. Dazu kommt noch, dass ich als Regisseur das Stück mal versucht habe vor vielen, vielen Jahren und total gescheitert bin und gesehen habe, wie komplex dieser ganze Stoff ist, was das für Ansprüche stellt, gerade an Regie und Ausstattung. Für mich war klar, wenn wir ein Parsifal machen, mir kommen ganz wenig Regisseure in den Kopf, mit denen ich das machen möchte, weil ich finde, das ist wirklich im Sinne von Vermächtnis, da muss man unglaublich ein großes Künstlerleben, finde ich, haben, um wieder auf so eine Naivität zu kommen, die dieses Stück aus meiner Sicht und diese Figur Parsifal auch braucht. Für mich einer dieser ganz wenigen Theatermenschen, die letzten 50 Jahre, sage ich jetzt mal, geprägt haben, ist der Achim. Und ich muss sagen, das sage ich nicht einfach so flapsig, sondern das hat für mich eine große Bedeutung. Ich bin unglaublich neugierig und gespannt zu sehen, wie Achim Freier Parsifal macht. Ich glaube, wir beide wollten Parsifal machen zusammen. Mhm.
Enthüllet den Gral, öffnet den Schrein, das sind die letzten Worte des Parsifal in der gleichnamigen Oper von Richard Wagner. Sie hörten hier eben Jonas Kaufmann in der Aufnahme mit dem Mahler Chamber Orchestra unter Leitung von Claudio Abbado. NDR Kultur, Klassik à la carte, heute mit dem Theatermacher, Regisseur, Maler und Bühnenbildner Achim Freier, der derzeit in der Staatsoper Hamburg seine Neuinszenierung des Parsifal vorbereitet. Premiere ist am 16. September. Eingeladen ist er von Georges Delnon, dem Intendanten der Staatsoper. Herr Delnon, bevor wir jetzt gleich weiter über diesen neuen Parsifal sprechen, kann ich mir so einen kleinen Exkurs zu den italienischen Opernwochen nicht verkneifen, die Sie in dieser Spielzeit ja auch planen. Denn Jonas Kaufmann wird tatsächlich zum ersten Mal in der Staatsoper Hamburg auftreten, das verdanken wir Ihnen. Nicht als Parsifal, aber als Puccinis Cavaradossi in der Oper Tosca. Wie schwer ist es dann, Jonas Kaufmann nach Hamburg zu bekommen, in die Staatsoper?
Also Jonas Kaufmann gehört natürlich zu der Handvoll Sängerinnen und Sänger, die sich wirklich aussuchen können, was sie machen wollen, wohin sie wollen. Viele davon wollen zum Beispiel nicht in Häusern gehen, die sie nicht kennen. Sie bleiben gerne so in diesem Areal, sage ich jetzt mal, München, Wien, Salzburg. Und so gesehen, ja, braucht es ein bisschen Überzeugungskraft. Bei dieser verunglückten Parsifal-Inszenierung, die ich verbrochen habe vor mehr als 20 Jahren, war Jonas, hat den Klappen gesungen. Und da haben wir uns kennengelernt und jetzt habe ich ihn auch natürlich an diese Geschichte erinnert. Wir werden versuchen, das jetzt über die Jahre dann natürlich weiterzuführen und nach Möglichkeiten noch zu steigern.
In der Parsifal-Premiere am 16. September wird Andreas Schrager den Parsifal singen. Andreas Schrager singt es jetzt im Sommer auch in Bayreuth. Die Bayreuther Inszenierung setzt ja sehr auf die Frage, welche Bedeutung Religionen in unserem aufgeheizten 21. Jahrhundert haben können, haben sollten. Der Regisseur Uwe-Erik Laufenberg nutzt dieses Jahr von christlichen und buddhistischen Anklängen durchzogene Bühnenweihfestspiel für seine aktuelle Deutung. Herr Freier, Sie haben immer gesagt, dass aktuelle Inszenierungen, aktualisierte, Sie nicht interessieren, Sie langweilen. Wie ist Ihr Zugang jetzt zu diesem Parsifal in Hamburg?
Hier in Hamburg bin ich natürlich sehr schüchtern, weil es mein verehrter Robert Wilson schon mal gemacht hat. Und das habe ich zwar nie bewusst gesehen, aber doch Ausschnitte davon. Es ist erstmal ein Antippen dieses Stoffes, dieser Dimension der Oper gewesen und hat Freiräume geschaffen, in denen wir ergänzen müssen als Zuschauer. Ich gehe ein Stück weiter. Ich nutze den Ring, die Idee des Kreises als Spirale. So wie Marx sagt, die Gesellschaft wiederholt sich zyklisch, aber immer in Spiralform, immer wieder. Das ist ein Weltgebäude, was ich erschaffen will mit all den Mitwirkenden, die auf der Bühne sind. Die Sänger sind praktisch Erschaffer dieser Welt, die aber nicht funktioniert, die immer wieder Brüche hat, Risse und Störungen. Und diese ganze Klingsor-Welt, die wie ein Zauberwerk sich über diese wertvollen Gedanken, die aber doch nicht stimmen, es werden Kriege geführt, die Frauen sind ausgeschlossen, da stimmt so vieles nicht. Und jede Berührung mit einer Frau ist Sünde und das sind Irrtümer, da kann ein System nicht weiter. Und Klingsor hat auch leichtes Spiel, mehr oder weniger, wo wir sagen können, das ist unsere Verführungswelt des Konsums oder der... Keine Ahnung, auf jeden Fall findet das alles in dieser Spirale statt. Klingsor erobert sich die für einen Akt und verliert sie wieder. Und die Spirale bricht fast zusammen. Parsifal trägt die Last des Ganzen, aber siehe, Kundry löst sich aus ihrem Haargestrüpp, in dem sie sich den ganzen Abend befindet, und tritt ganz zart und vorsichtig zu Hilfe von Parsifal, um diese Last einer neuen Idee und eines Neuanfangs mit historischem Bewusstsein. Also wir haben noch die alten Spiralformen zur Verfügung. Wird die Frau installiert in diese neue Welt. Bei Wagner stirbt sie. Man muss ja, um Wagner gerecht zu werden, nicht immer machen, was er sagt, sondern man muss machen, was er heute machen muss oder müsste mit diesem Werk. Das Werk ist ein eigenes Lebewesen plötzlich, wo Herr Wagner die Mutter spielt und den Vater und zurücktritt. Und dann wird dieses Kind geboren. Ich bin mitten in der Arbeit, bin ein Arbeiter, der dafür berühmt ist, dass er ständig ändert, weil er immer wieder überbordende Ideen hat, die in sich erstmal ein Schritt sind, aber nicht schon das Ergebnis. Da sind Sänger oft sehr schnell und ich verstehe das auch, dass sie rechtzeitig wissen wollen, was passiert mit ihnen. Aber inhaltlich muss natürlich das Gedankengebäude stimmen und stehen. Und ich würde sagen, das ist eine Suche jenseits von Religion jedes Menschen nach der Erlösung aus bestimmten Konflikten, zu denen man verflucht ist, sich zu befreien, friedlich. Diese Parsival-Gesellschaft ist eine kriegerische. Es wird immer wieder von Kriegen und jetzt nicht mal im dritten Akt werden diese Krieger noch gebraucht, weil sie so passiv geworden sind. Das ist aber kein positives Zeichen für Frieden, sondern eher noch gefährlicher. Aber wir sind ständig auf dem Wege und es sind Irrwege und verzweifelnde Wege. Zeige deine Wunde, sagt Beuys, spielt eine große Rolle dabei. Auch die Klage darüber ist nicht die Lösung, sondern auch die Bereitschaft, die Wunde zu zeigen und zu entdecken, wo sie herrührt und wie sie sich schließt. Also das sind alles Stoffe und Themen in diesem Parsival, ein so reiches und großartiges Werk, dass ich jeden Tag aufgeregt gelernt habe und fast nicht schlafen kann vor Neugier, wie es nächsten Tag weitergeht auf den Proben. Aber es geht immer weiter, das heißt, ich weiß noch nicht, was der Tag bringt.
Herr Freier, Sie sprachen vorhin von den Schmerzenswunden der Gesellschaft, die Parsival auch berührt. Welche Wunden sehen Sie da in unserer Gesellschaft?
Ach, so viele Tausende, wenn ich nur allein sehe, wie in Hamburg am Hauptbahnhof die Drogenabhängigen da stehen. Wie löst man diese Probleme? Wie kann man diese Menschen retten? Wie kann man irgendetwas tun für die Flüchtlinge, für die ganze Völkerwanderung, die passiert, nur in Elend und voller Hoffnung, ohne Perspektive. Und wir so ohnmächtig sind in unserer reichen Gesellschaft, da etwas zu tun. Das sind alles unglaubliche Wunden. Und ich möchte nicht eine Nacht nur auf irgendeinem Bahnhof oder auf der Straße übernachten müssen und liegen. Und Tausende machen das und Leute, die betteln kommen, kann man verstehen, aber man kann nicht jedem Bettler immer wieder das Portemonnaie rausziehen und dann wird es einem noch gestohlen dabei. Also man ist auch selber schon wieder beladen und hat Wunden, die nicht verheilen, weil man negative Erlebnisse hat. Und also das sind ja alles umfassende Geschichten. Und wenn in so einem Opernwerk archetypische Figuren auftreten, die wir deuten können in diese Richtungen, dass sie mit diesen Schmerzen beladen sein können und glaubwürdig sind und sich sofort auf unsere Erfahrungen übertragen, dann sehe ich den Sinn wieder, dass ich Theater mache und kein Bild male in der Zeit, was mir immer schmerzhaft ist, dass ich nicht malen kann, wenn ich Theater mache. Aber wir werden hier eine tolle Ausstellung haben in Hamburg, in der Galerie Renate Kammer. Und wir werden zwei große Gemälde plotten für die Oper, rechts und links neben der Fassade. Das wird die Stadt auch wieder ein bisschen neugierig machen auf diesen nächsten Ring, der die Fortsetzung von Wilson ist und die Hypotrophie dessen.
Sie haben die Schmerzenswunden der Gesellschaft angesprochen. Parsival als der durch Mitleid wissende reine Tor. Wer ist für Sie Parsival und wer kann es sein in unserer heutigen Gesellschaft?
Also ich habe sehr große Leidenschaft für naive Kunst. Wenn ich ein Rousseau sehe in einem Museum, dann ist das immer ein Höhepunkt für mich. Wenn ich bei Art Brutkünstlern behinderte Menschen, die so ein klares Weltbild haben, so ein geschlossenes. Wahrheit ist ja auch in unserem komplizierten Bild nicht größer als bei denen. Aber sie können dieses Weltbild viel eher erfassen und ausdrücken. Das sind die Naiven, die mehr schaffen, als wir professionellen, intellektuellen, verdrehten Künstler, die immer mal einen Zipfel erwischen. Da ist so viel Wahrheit in diesen Menschen, in ihren Äußerungen. Das ist alles für mich diese Ebene, auf die wir viel mehr hören müssen.
Herr Dennon, Sie haben, als Sie den Spielplan für die nächste Spielzeit vorgestellt haben, gesagt, dass Sehnsucht nach Erlösung ein zentrales Motiv dieses Spielplans sei. Inwieweit sehen Sie die Möglichkeit des Theaters, auf die Gesellschaft einzuwirken und vielleicht tatsächlich zu diesem Erlösungsaspekt, ich formuliere es mal vorsichtig, beizutragen?
Naja, ich denke natürlich, dass es unsere Aufgabe ist, auch im Musiktheater, Heterotopien zu zeigen. Also wie könnte es auch anders sein? Also nicht nur immer zeigen, wie problematisch oder wie komplex die Welt aktuell ist, sondern durchaus auch Entwürfe machen, wie die Welt anders sein könnte, wenn zum Beispiel dies oder jenes eben anders wäre oder eben über Utopien, Dystopien nachdenken. Ich denke, dieses durchaus direkte Konfrontieren mit all dieser Realität, die letztendlich in unseren Köpfen stattfindet, ist diese Aufgabe von Theater. Und manchmal bin ich schon entsetzt, wenn ich höre, dass Menschen mir sagen, sie wollen im Theater den Alltag vergessen. Ich glaube, das gibt nichts Schlimmeres. Also, aber man kann den Alltag vielleicht in einer ganz anderen Form erleben und dabei vielleicht was verstehen, Neues entdecken oder man kommt verändert aus dem Theater wieder raus. Also wie auch immer, glaube ich schon, dass wir da eine große Aufgabe haben. Und deshalb glaube ich eben, ist Relevanz und Aktualität beim Theater, höre ich seit 20, 30 Jahren immer wieder, ist für mich keine Frage, denn die Welt verändert sich so rasant schnell, dass sich entsprechend auch das Theater und vielleicht diese Verlangsamung, die im Theater manchmal stattfindet, finde ich gut, weil sie uns wie in Zeitlupe manchmal erlaubt, gewisse Vorgänge oder Prozesse anders zu verstehen oder anders zu erkennen, als wenn sie in der normalen Geschwindigkeit ablaufen. Und ich glaube, das sind die großen Chancen des Theaters, dass wir eben die Zeit anders formulieren können im Theater und wir können eben auch die Bilder anders formulieren und dadurch, zum Raum wird hier die Zeit, ich denke, dadurch plötzlich eben vielleicht eine zusätzliche Dimension deutlich wird. Vielleicht ist es das der Punkt und warum ich auch das unbedingt mit Achim machen wollte, weil ich mir vorstellen kann, dass da eine zusätzliche Dimension entsteht.
Herr Freier, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie die Gralsrittergemeinschaft als eine kriegerische sehen. Im ersten Akt geht es ja eher darum, Parsival erlegt, erschießt einen Schwan und wird ja sehr beschimpft dafür. Ja. Also eigentlich ist es doch eine pazifistische Gesellschaft oder eher nicht?
Nö, könnte ich. Also ich glaube, dass wir immer in unserer Gesellschaft am meisten für den Frieden reden, wenn wir die kriegerischste sind. Walter Ulbricht hat auch gesagt, die denken doch nicht, wir bauen eine Mauer durch die Stadt oder und nächsten Tag stand sie. Das wird immer das Gegenteil gesprochen von dem, was geplant ist. Und wir erfahren ja ständig, dass gekämpft wird. Und das ist nicht der Kampf nur an sich selber und sich zu beherrschen oder seine Sexualität in die richtigen Wege oder in gar keine zu leiten. Allein da fängt ja die Perversität an. Diese verklemmte Erotik führt ja zur Gewalt. Das ist ja sofort gefährlich. Darum scheitert das ja auch.
Wie deuten Sie denn dann eine Szene wie im ersten Akt zum letzten Liebesmale?
Das ist ja ein Ritual, wo man glaubt, dass man im Kollektiv etwas, was ja auch möglich ist, durch Glauben und durch Intensität und Magie kann man Dinge hervorbringen, man kann gesund werden, es gibt Heiler, die das können. Das sind alles physikalisch klare Vorgänge und jede Gesellschaft hat so einen Kult und so eine kultische Aktivität. Wir haben es im Moment nicht, wir haben falsche Götter, sagen wir mal, im Augenblick.
Zum letzten Liebesmale aus dem ersten Akt der Oper Parsifal von Richard Wagner mit dem Wiener Staatsopernchor, den Wiener Sängerknaben und den Wiener Philharmonikern unter Leitung von Georg Scholti. Sie hören NDR Kultur, Klassik à la carte. Zu Gast sind heute Achim Freier und Georges Delnon, die gerade an der Staatsoper Hamburg eine neue Parsifal-Inszenierung vorbereiten. Am 16. September wird die Premiere sein. Herr Freier, Sie haben gerade während die Musik lief gesagt, dass Parsifal ein gefährliches Stück sei. Warum?
Nicht das Stück ist gefährlich, sondern die Figuren in diesem Stück und die Gläubigkeit, der Ritualisierte, die Männergesellschaft, die Verbrüderung, die stattfindet, die aber in Gewalt münden kann, dass man diese Gewalt ständig spürt, auch in diesem Chor, der ja eigentlich was sehr Heiliges und Inbrünstiges, und das Wort Liebe kommt ja vor dabei, und Mal heißt ja auch ein sich einverleiben. Trotzdem ist es ein gröhlender Männergesellschaftschor, wie ich ihn aus dem Faschismus, aus der DDR-Zeit und so weiter assoziiere. Das ist auch von Wagner mit Sicherheit so komponiert und gedacht, weil es aus Erfahrung, alles andere gibt es ja nicht. Das wäre ja Lüge, dann wäre das Werk süß und kitschig. Wir trauern ja auch diesem Zusammenfall im dritten Akt dieser Gralsgesellschaft nicht nach unbedingt, sondern wir lernen daraus. Und das finde ich so aufregend an Wagner, dass er diese Ambivalenz hat, kritisch zu sein und gleichzeitig mit Fanatismus auszudrücken, was er beschreibt.
Was lernen wir dann daraus?
Demütig zu sein dem Werk gegenüber und immer gut zuzuhören, jeden Tag viel zu lernen davon. Es steht so viel mehr drin, als ich mir ausdenken kann.
Sie haben in Ihrer nächsten Spielzeit ein weiteres Werk auf den Spielplan gesetzt, das mit totalitärem System zu
ich
tun hat.
Ich sehe schon, wohin Sie wollen.
Fidelio, ja, ganz klar.
Ja, was auch ein ähnlicher Schluss ist, oder? Wenn man sieht, da endet ein Regime, da endet eine Willkür und wird, ich sage mal, durch eine utopische Bewegung vielleicht ersetzt. Vielleicht, ich weiß nicht, warum Beethoven letztlich nur ein Stück gemacht hat. Wahrscheinlich hat er darin nicht so die Vollendung gesehen, wie eben dann viele Jahre später Wagner.
Sie werden zum ersten Mal selber inszenieren an der Staatsoper Hamburg. Wie gehen Sie an diesen Fidelio heran? Es ist ja eine Herausforderung, gerade dieses Stück zu machen, weil es zu den meist inszenierten Stücken gehört.
Man grenzt an Masochismus, weil man von jeder Inszenierung sagt, dass es das nicht war. Aber habe ich mir vielleicht auch deshalb ausgesucht, weil ich weiß, wie schwer es ist. Und das reizt einen auch, ein Stück zumindest zu versuchen zu lösen, was als uninszenierbar gilt. Ich bin jetzt in der Situation oder in der Phase, wo ich sehr viel höre. Ich höre in die Musik und ich glaube, dass die Musik auf jeden Fall der Schlüssel ist, auch für die Inszenierung.
Herr Freier, Sie haben schon zweimal Fidelio inszeniert, 1976 in Frankfurt, letztes Jahr bei den Wiener Festwochen. Etwas überraschend, da sind Sie eingesprungen. Was bedeutet Fidelio für Sie?
Weil ich jetzt gerade Parsifal mache, ist das eine schwere Frage. Man vergisst ja Gott sei Dank wieder, was man gemacht hat. Interessant war für mich, dass ich diesen Schluss zeigen wollte als einen gefährlichen, dass dieser Jubel für ein neues Regime nicht heißt, dass es besser geworden ist. Es sind dieselben Leute. Und diesen Jubel habe ich in Frankfurt mit einem sehr kitschigen, folkloristischen Ansatz machen lassen. Und das Publikum hat den positiven Schluss geglaubt, den ich nicht darstellen wollte.
Die Inszenierung aus dem Jahr 1976, die Sie beschrieben haben, mit dem eher folkloristischen Ende, die haben Sie 4 Jahre gemacht, nachdem Sie aus der DDR geflohen sind, ja. Eben weil Ihnen Freiheit sehr viel bedeutet hat, künstlerisch und als Mensch. Prägt Sie das bis heute und wie sehen Sie diese Freiheitsfrage in unserer Gesellschaft heute? Verspielen wir gerade unsere Freiheit?
Eine viel zu schwere Frage, würde ich auch dran arbeiten wollen, um eine gute Antwort zu geben. Für mich ist diese Freiheit ein Idealbild, ein Begriff, der sich auf die kleinsten Partikel unseres Seins bezieht. Ich brauche nur eine kleine Zeichnung machen und bin nicht frei, weil das Papier und das Wissen über Zeichnen und der Stift alles Vorgaben sind, die schon da sind. Um da frei zu werden, dass man etwas macht, was noch nicht da war, das sind schon im kleinsten Raum Illusionen. Ich glaube, dass es Freiheit in dem Sinne gar nicht geben kann, aber dass sie in unserem Traum, in unserem Willen ein wichtiges Vokabular ist.
Wir hören einen Ausschnitt aus Fidelio, und zwar singt derjenige, der die Freiheit sehr beschränkt in dieser Oper, nämlich Don Pizarro, der Gouverneur des Gefängnisses, unter dem alle anderen zu leiden haben.
Ah, 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 welcher Augenblick!
die Rache-Arie des Don Pizarro aus der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven. Sigmund Nimsgern sang hier und Sie hörten das Gewandhausorchester Leipzig unter Leitung von Kurt Masur. Fidelio wird Premiere haben in der kommenden Spielzeit in der Staatsoper Hamburg. Georges Delnon, wie frei, wir haben über Freiheit gesprochen, wie frei fühlen Sie sich als Intendant in dieser Gesellschaft, Ihren Spielplan zu gestalten?
In der Gesellschaft fühle ich mich ziemlich frei, den Spielplan so zu gestalten. Aber natürlich, was ich dachte vorhin, als wir über Freiheit gesprochen haben, ist auch dieses Bild der Spirale letztendlich oder das, weil das, was man glaubt, an Freiheit zu gewinnen, das sieht man ja jetzt am Internet am besten, verlieren wir wieder an Abhängigkeiten. Das ist klar und man kann das richtig direkt ablesen. Ja, dass ein Stück Freiheit ist dann auch wieder ein Stück Abhängigkeit. Und das ist wie ein perpetuelles Hin und Her oder Veränderung. Ich denke, dass in einem Spielplan, ich sage gerne, dass es auch was Alchemistisches hat. Man kann nicht einen Spielplan einfach am Tisch machen. Und da gehören also für mich sehr viele Nächte, Wochen, Monate, dass das so wie etwas zusammen entsteht, was für mich inhaltlich substanziell Sinn gibt, aber was auch von der Musik her eben eine spannende Reise ist. Also vielleicht ist Reise das beste Bild eigentlich, dass man verschiedene Häfen anfährt.
Aber spüren Sie zum Beispiel den Druck des Publikums, ästhetische Inszenierungen zu sehen, leichte Kost? Sie haben das vorhin gesagt, dass manche ins Theater gehen wollen, um ihren Alltag zu vergessen. Setzt Sie das als Intendant unter Druck? Also merken Sie das an den Besucherzahlen, wenn Sie einen sehr innovativen Regisseur haben? Möglicherweise noch, Sie haben eine Uraufführung angesetzt, Peter Ruzicka Benjamin. Haben Sie da schon Befürchtungen sozusagen, dass das Haus nicht voll wird, weil zeitgenössische Musik schwer zu vermitteln ist?
Also Befürchtung würde ich sagen, ist das falsche Wort, sonst würde ich es nicht machen, wenn es irgendwo mit Ängsten oder Furcht zu tun hatte. Aber ich weiß, dass da mehr Überzeugungsarbeit notwendig sein wird und vielleicht auch, dass wir offensiver damit werben. Aber das sind ja alles Dinge, von denen wir sehr überzeugt sind.
Und Hamburg ist ja berühmt dafür, wenn ich an meine Vergänglichkeit mit Dieter Schnebel denke oder Mädchen mit den Schwefelhölzern von Lachen
macht. Hat viel gesehen.
Das hat eine große Publikumsresonanz gehabt.
Da haben Sie auch im Freier auch Regie geführt in der Uraufführung?
Aber das ist nicht, weil ich eine schöne Zauberflöte gemacht habe und die Leute deswegen kamen, sondern weil sie sich wirklich für Musik, die heute geschaffen wird, interessieren. Und wir brauchen zeitgenössisches Theater, wir brauchen neue Musik, wir brauchen die Sichtweise von Komponisten auf unsere Zeit. Und das ist nochmal ein doppelter Schritt, mit heutigen Regisseuren und Bühnenbildnern und Intendanten zusammen dafür zu kämpfen.
Sie planen zeitgenössisches Musiktheater quasi aus dem Jahr 2018 dann. Aber Sie gehen auch zurück in Ihrem Spielplan zu Claudio Monteverdi, einem der ersten Opernkomponisten überhaupt. Da planen Sie schon im Oktober eine Produktion.
Ja, wir machen Il Ritorno d'Ulisse mit Willi Decker und haben da ein junges Orchester, Ensemble würde ich eher sagen, gefragt aus Prag. Und ein junger Dirigent, Václav Lux, die wirklich dieser historischen Praxis angehören. Und ja, ich habe immer gedacht, so dass Barock in Hamburg unbedingt stattfinden muss. Schon nur wegen der Tradition dieses Hauses. Die Anfänge, Gänsemarkt, Händel, Telemann, was es alles hier gegeben hat. Und wir wollten ganz bewusst mal da eben sozusagen zu den Quellen gehen und zu Monteverdi. Und eben das auch mit einem entsprechenden Ensemble, was vielleicht jetzt Töne dann spielt oder von sich gibt, die man so noch nicht kennt. Und das mal so wirklich als erster Versuch, jetzt in meiner Intendanz so etwas zu behaupten, so eine Setzung zu machen. Aber natürlich schon mit dem Hintergedanken und dieser ganzen Barocktradition weiterzuarbeiten.
Sie machen ganz neugierig auch auf die musikalische Seite dieser Oper. Diese Oper werden wir hier auf NDR Kultur live auch übertragen, die Premiere im Oktober. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Aufnahme mit dem Concentus Musicus Wien unter Leitung von Nikolaus Hanoncourt.
Respiro, ec eterne
Das war Sven Olof Eliasson als Ulisse in der Oper Il Ritorno d'Ulisse in Patria von Claudio Monteverdi. Sie hörten die Aufnahme mit dem Concentus Musicus Wien unter Leitung von Nikolaus Harnoncourt. Sie hören Klassik à la carte, heute mit Achim Freier und Georges Delnon. Herr Delnon, mit Parsifal wird am 16. September Ihre neue Spielzeit an der Staatsoper Hamburg beginnen. Das wird Ihre dritte Spielzeit sein. Mit welchen Wünschen, Hoffnungen, Erwartungen gehen Sie in diese Spielzeit?
Also ich habe immer gesagt, diese drei ersten Spielzeiten gehören zusammen. Die wurden ja auch plus minus gleichzeitig geplant oder programmiert. Ich könnte nie nur eine Spielzeit planen. Es muss immer zwei, drei sein, weil ich glaube auch, weil während der Entstehungszeit so eines Spielplans sich in der Welt eben auch wieder so viel verändert, dass man plötzlich das Gefühl hat, nee, man muss ein Stück früher machen und dafür vielleicht ein anderes später. Natürlich ist es auch vielleicht schon mal, ich sag mal, so ein Etappenziel, diese dritte Spielzeit, weil so auf Parsifal haben wir ja hingearbeitet. Ich meine, auch Kent, Nagano mit dem Orchester. Und also für uns hat diese Parsifal-Eröffnung schon eine sehr große Bedeutung. Das ist schon etwas, worauf wir wirklich zugearbeitet haben. Und natürlich ist auch dieser Beginn mit Monteverdi vielleicht einer eben neuen Auseinandersetzungen mit Barock, vielleicht auch mit Frühbarock. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber auch für mich eine starke, wichtige Setzung. Fidelio ist klar, ist eine große Herausforderung. Ich meine, immerhin hat Neuenfels die letzte gemacht. Also wir werden da immer mit Arbeiten konfrontiert, die eine große Bedeutung hatten. Ist für mich auch wichtig, so eine Zusammenarbeit mit Nagano. Dann machen wir ja das Verdi-Requiem mit Calixto Vieto und dann eben die für uns so wichtige Uraufführung, die wir in diesen ersten 5 Jahren sozusagen jede Spielzeit behaupten.
Und was wünschen Sie sich von Ihrem Publikum?
Begeisterung, dass sie gerne sich auf diese Reise mit uns begeben, denn wir machen es letztlich für sie und wir haben uns eben viele Gedanken gemacht und glaube ich auch viele Vorbereitungen getroffen, dass es eine möglichst spannende, bereichernde Reise ist und wird. Ich bin eigentlich schon sehr dankbar dem Publikum, wie sie uns jetzt schon gefolgt sind und wir haben auch sehr unterschiedliche Publikas. Also ich kenne das jetzt von fast keiner anderen Institution in unserer Größe. Ich meine, ich gehe natürlich Kraft meines Jobs auch viel nach Berlin, viel nach München. Und ich finde, dieses heterogene Publikum hier in Hamburg ist schon einmalig und sehr spannend. Und je nach Produktion hat man das Gefühl, das interessiert mehr die Leute oder mehr die Leute. Also ich könnte jetzt auch mit der Erfahrung dieser 2 ersten Jahre nicht von dem Publikum der Staatsoper Hamburg reden.
Herr Freier, Sie inszenieren Parsifal. Mit welchen Erwartungen gehen Sie jetzt auf die Premiere zu?
Ich habe immer das Interesse, Wege zu beschreiten in einer Arbeit, die lesbar sind, aber man muss das Lesen irgendwo lernen vorher. Da liegt die große Hürde. Ich denke, dass ich diesmal tatsächlich was mit Lesen mache, indem der erste Akt fast episch ist. Der besteht ja aus sehr viel Erzählung, dass man über Worte, die aus dem Stück stammen, mit Blitzlichtern, die nicht schnell sind, Blitz ist das falsche Wort, aber mit Aufhellung, Erleuchtung, Erkenntnissen, diese Balance über diese 2 Stunden herstellt zwischen Bild und Wort und Übertitel und Hören und Musik, dass die Musik die Dominanz ist, die den ganzen Raum trägt, in dem Dinge aufleuchten, Erkenntnisse und erhellt sind. Und dann geht es im zweiten Akt virulent vor sich, wildestes Theater, so wie nur Wagner es schreiben kann, was mir niemand glaubt, aber er ist ein derartiger Fuchs und Theatermacher und Kenner. Und dann kommt die große Erwartung im dritten Akt. Was wird passieren? Wie endet das? Wer hilft uns? Kommt jemand, der irgendwie? Und dieses Warten in einer ständigen Bewegung zu haben und Spannung bis auf den Augenblick des Speeres, des Heilens, der Wunde, des Grals, den ich Ihnen nicht verrate jetzt und so weiter, wird dieses Stück über 3 verschiedene Spielweisen, die sich aber so ergeben, dass fast eine Rahmenerzählung entsteht und eine Wiederholung von Momenten des ersten Aktes im letzten, dass ich denke, das Publikum hat bei mir zuerst diese Sprache gelernt und kann es während des Sehens lernen.
Wie wichtig sind Ihnen die Publikumsreaktionen? Ist es Ihnen sehr wichtig, wirklich verstanden zu werden und auch auf Zustimmung zu stoßen? Oder gehören Sie zu den Regisseuren, die sagen, wenn da ein richtiger Buh-Orkan kommt, bin ich auch verstanden?
Der Buh muss sein. Das finde ich ganz wichtig. Wir können ja nicht erwarten, dass alle in der gleichen Partei sind oder weiß ich. Wenn es die Kontroversität des Publikums anspricht und behauptet, besser kann es nicht gehen. Aber natürlich möchte ich verstanden werden und jede Nuance, weil sie selber so schwer errungen ist und so Spaß macht, auch sie zu sehen, möchte man das ja mitteilen. Und ob das dann von der Presse positiv oder negativ ist, das interessiert mich nicht mehr. Die Publikumsreaktion ist sehr wichtig. Aber wie man das dann beurteilt, langweile ich mich meist bei guten Kritiken. Die schlechten sind mir noch interessant.
Ich danke Ihnen, Achim Freier und Georges Delnorn, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Und ich verabschiede mich am Mikrofon. Mein Name ist Sabine Lange.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.